Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Unter Quarantäne. Es ist heute der 29. April, der Tag, an dem inzwischen 157.641 Corona-Infizierte in Deutschland registriert sind. Es ist auch der Tag, an dem das Auswärtige Amt der Bundesregierung empfohlen hat und die Bundesregierung ist dem auch gefolgt, die Reisewarnung, die weltweite, bis 14. Juni zu verlängern. Das heißt, liebe Leute, verabschiedet euch mal von euren Pfingstferien, zumindest nun definitiv von dem Urlaub in anderen Ländern. Heute unterhalte ich mich im Podcast mit einem Menschen, der sich ansonsten mit dem Schönen der Welt gut auskennt. Und zwar ist mein Gast Andreas Radlmeier, Leiter des Projektbüros im Kulturreferat der Stadt Nürnberg. Auch da gibt es einige Corona-Einschränkungen, Beschränkungen, vieles fällt aus, blaue Nacht, zum Beispiel das Badentreffen. Was das alles bedeutet und wie schlimm das ist, erzählt uns gleich Andreas Radlmeier. Mein Name ist Franziska Holtschuh, ich freue mich auf die nächste halbe Stunde. Ja. Hallo Andi.
Hallo, schönen guten Tag.
Hallo, schön, dass du bei uns im Podcast Unter Quarantäne bist. Du bist ja eigentlich um diese Jahreszeit immer extrem verplant mit all den Festivitäten, die stattfinden, die es in diesem Jahr aber nicht gibt. Du hast mir vorher schon gesagt, es ist aber nicht so, dass du dich gerade langweilst.
In der Tat nicht. Wir sind ja in der Woche vor der blauen Nacht, die wäre jetzt am Wochenende gewesen. Und wir haben ja so ähnlich wie die Politik scheibchenweise abgesagt. Jetzt stand letzte Woche fest, dass bis 31. August keine Großveranstaltungen stattfinden werden. Und wir haben dann im Vorfeld schon begonnen zu sagen, was machen wir dann? Welche Alternativen bieten wir an? Und wir sind auch der Meinung, dass alle möglichen Menschen, also sowohl die Besucherinnen und Besucher wie auch die Künstlerinnen und Künstler, glaube ich, irgendwie zumindest ein Stückchen Methadon-Lebenslust brauchen. Und an diesem Modell arbeiten wir gerade wirklich mit Hochdruck. Das hat einfach damit zu tun, dass wir jetzt Formate entwickeln wollen, die auf die Rahmenbedingungen reagieren und trotzdem etwas Neues sind. Also das ist richtig viel Arbeit.
Was für Methadon werdet ihr uns geben?
Naja, ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir auch nach der Corona-Krise soziale Wesen sein werden, dass wir Gemeinschaft brauchen. Und wir wollen natürlich schon darauf hinweisen, dass Kultur ein wunderbarer Kitt der Gemeinschaft ist und dass wir die Kultur jetzt in der ersten Phase auch zu den Menschen hinbringen wollen und werden. Wir werden, wenn alles klappt, in der kommenden Woche mit einer Reihe anfangen, mit einer täglichen Reihe, die heißt Back to Life. Das heißt, wir werden täglich 3 Hinterhöfe abends bespielen mit Kurzkonzerten, mit Kurzauftritten einer Gruppe, eines Solisten, immer angepasst an das Erlaubte, wo wir quasi Musik und andere Bühnenkunst zu den Menschen hinbringen, um einen anderen Alltag zu ermöglichen. Aber uns ist auch ganz wichtig, dass die Künstlerinnen und Künstler, denen ja komplett alles weggebrochen ist in diesen Monaten, dass wir ihnen wieder sowas wie Gagen und Honoraren anbieten können, weil das ist ja das Wesentliche. Es geht ja nicht darum, um Nothilfen, sondern ich finde das alte Geschäftsmodell Leistung, Gegenleistung auch im Kulturbereich wunderbar.
Back to Life, diese neue Konzertreihe, wie genau soll die denn ausschauen? Also ihr seid in Hinterhöfen, da stellt sich dann eine Band hin, gibt ein Konzert, das wird dann gestreamt oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, wir machen das komplett analog. Ich bin ein großer Freund der analogen Begegnung und in der ersten Phase ist unser Gedankenspiel so gewesen, die Hausgemeinschaften sind quasi das Publikum von den Fenstern der Höfe und von den Balkonen oder Terrassen mit genötigem Abstand. Und im Hof steht oder sitzt eine Künstlerin, ein Künstler oder zwei auf einem roten großen Teppich. Das ist quasi dann die Bühne, die von Hof zu Hof wandert, musiziert 20 bis 25 Minuten, bekommt hoffentlich Applaus, viel Applaus und wandert dann in den nächsten Hof. die Gruppe.
Das heißt, die haben einen Abend über Konzerte in den verschiedenen Höfen.
Also der Plan ist, dass wir sagen, wir fangen um 17 Uhr an, da ist Spielort 1 dran, dann wandert die Gruppe zu Spielort 2 und dann um 19 Uhr ist der dritte Punkt erreicht und da musiziert man nochmal 20, 25 Minuten und dann ist das quasi ein Intermezzo in den Höfen, was für Menschen, die vielleicht nicht so sehr auf Musik stehen, erträglich ist, aber für alle anderen eine schöne Abwechslung.
Kann man sich da bewerben? Also wenn ich jetzt eine Hausgemeinschaft bin und sage, ich habe einen super schönen Hinterhof, kommt ihr zu uns?
Das gibt's ja, es gibt ja ähnliche Projekte. Marc Vogel aus Fürth hat das ja mit seiner Kunst vor dem Fenster schon gemacht. Da kann man sich als Hausgemeinschaft bewerben. Da ist aber der Unterschied, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Hausgemeinschaften dann auch für die Gage aufkommen. Bei uns ist es quasi der Service ein anderer. Die Hausgemeinschaft bekommt einen Künstler frei Haus und darf dann eventuell noch spenden. Also die Gage ist bei uns, wird von unserer Seite erledigt. Aber unser Plan ist schon, dass wir dieses Projekt auch sich verändern lassen. Das heißt, wir wollen schon auch Hausgemeinschaften mit der Zeit beteiligen und quasi Kultur on Demand zulassen.
Weil für Künstler ist es momentan eine sehr dramatische Situation. Es gibt einige, die haben sich ins Netz verlegt und versuchen dort zu streamen, aber das ist was ganz anderes als ein Live-Konzert. Das kann ja nur ein Ersatz sein. Alles andere ist ja, kann nicht stattfinden im Moment. Und auf absehbare Zeit oder auf nicht absehbare Zeit eigentlich nicht.
Das stimmt, ja. Also das jetzt hängen ja alle an einer Aussage der Staatsregierung. Wie definiert man Großveranstaltungen? Werden dann in der kommenden Woche auch Kapazitäten für Kultureinrichtungen geklärt? Also es gibt ja irgendwie eine Staffelung, wer darf als Nächster aufmachen, Bibliotheken, Museen, kann man das alles regeln? In unserem Bereich ist es natürlich so klar, das, was wir absagen mussten von Badentreffen über Classic Open Air, da haben wir alles überlegt, kann man sowas mit Abstandsregeln hinkriegen, aber es funktioniert natürlich in keinster Weise und wir würden natürlich auch ganz tief in den Charakter dieser Veranstaltung eingreifen. Was zu erwarten ist, dass bis Sommer vielleicht irgendwie Veranstaltungen bis zu einer 100er Kapazität möglich sind, wenn die nötigen Abstandsregeln eingehalten werden. Aber noch kann man da ja überhaupt keine Aussage treffen. Das heißt, eigentlich kann man wir als Kulturanbieter, als Kulturvermittler, als Kulturermöglicher, können da auch nur immer ja, höchstens im Monatsrhythmus vorausschauen. Das ist anstrengend, aber ich finde es auf der anderen Seite natürlich auch ganz inspirierend, weil man dadurch seine grauen Zellen auf Hochtrab hält und unter Hochspannung hält. Das finde ich natürlich ganz schön. Man muss reagieren, man muss die Formate anpassen, man muss vielleicht dann auch Formate, die sich überholt haben, ganz schnell wieder einstellen. Also es hat alles ein bisschen die Kurzatmigkeit der Entscheidungen spiegelt sich dann auch in der Umsetzung von Kulturveranstaltungen. Das finde ich eigentlich ganz spannend, muss ich sagen.
Trotzdem ist es ja doch sehr schade um all die etablierten Formate, die dieses Jahr nicht stattfinden können. Das fängt ja an bei der Blauen Nacht und es geht bis zum Badentreffen. Mhm. Gibt es überhaupt irgendetwas, was bei euch in dem ganz normalen Jahresrhythmus noch stattfinden kann? Silvestival? Wird das noch
diskutiert? Wäre erst wieder 2021 okay, dran, rhythmusmäßig. Wir planen, also die Kollegin Diana Meisel plant ganz normal noch weiter an den Stadtverführungen, die vom 18. bis 20. September stattfinden sollen. Das halten wir auch für ein Format, wenn nicht komplette Ausgangsbeschränkungen herrschen, für denkbar, denn in der Regel sind das ja Besuchergruppen irgendwie zwischen 3 und 40 Personen. Eventuell muss man die Führungen im öffentlichen Raum irgendwie anders gestalten, aber da planen wir noch ganz, ganz normal.
Der Rest ist alles abgesagt. Also
Alles abgesagt, genau.
Wie geht ihr damit um? Also ihr habt ja eine wahnsinnige Vorarbeit geleistet. So eine blaue Nacht ist ja nicht innerhalb von 2 Wochen auf die Beine gestellt, sondern das beschäftigt euch ja wahrscheinlich seit Ende der letzten blauen Nacht. Wie muss man sich das vorstellen? Es kann ja nicht von heute auf gleich abgesagt werden, sondern es ist sicher auch einige Arbeit, die dahinter steckt.
Ja klar, die Kolleginnen und Kollegen sind immer noch bei der Rückabwicklung von der blauen Nacht, vom Badentreffen, weil natürlich ganz viele Verträge geschlossen wurden, die man jetzt auflösen muss oder in die Zukunft führen muss. Wir sind ja mit vielen, vielen externen Dienstleistern da immer im Gespräch, auch bei der blauen Nacht mit ganz vielen Partnern aus der Stadt. Und das kannst du nicht von einem Tag auf den anderen runterfahren und dich dann nicht drum kümmern, da ist man ganz gut beschäftigt. Und natürlich geht's uns allen so, dass das Sachen sind, die mit viel Leidenschaft, mit viel Herzblut umgesetzt und geplant werden, weil jeder Kollege, jede Kollegin im Büro natürlich auch weiß, dass wir sowas wie Publikumslieblinge in dieser Stadt präsentieren dürfen. Das stimuliert und animiert natürlich besonders und das ist letztendlich wie eine Vollbremsung vor dem Erreichen des Ziels. Da geht's natürlich auch immer im Alltag jetzt bei uns um Seelentrost. Also es geht schon darum auch, dass die Menschen, auch meine Kolleginnen und Kollegen, nicht in ein tiefes schwarzes Loch fallen. Noch dazu, weil man ja nicht weiß, wie es weitergeht. Also je länger das dauert, umso klarer verstehe ich einen Begriff aus dem 20. Jahrhundert von der Deep Depression, von der schweren Depression. Man lagert das ja immer ab unter einem Wirtschaftsbegriff. Aber ich glaube, dass der Gemütszustand von Gesellschaften, von dieser Wucht von solchen Entscheidungen natürlich massiv getroffen wird und dass die moralische Seite, die ethische Seite, die psychische Seite und dann infolge dann von vielleicht auch die physischen Komponenten nicht zu unterschätzen sind. Und da merke ich, dass uns ein Zusammenhalt auch im Team wirklich gut tut, also sich gegenseitig zu stützen. Nicht jeder Kollege, jede Kollegin ist jeden Tag gleich gut oder gleich schlecht drauf. Da passieren ja auch viele Dinge im privaten Bereich. Und da ist so ein guter Teamspirit schon für alle hilfreich.
Glaubst du, dass es unsere Art und Weise verändern wird, diese Corona-Krise, wie wir zusammenkommen, wie wir, du hast vorhin das Wort der sozialen Wesen benutzt, wie wir als soziale Wesen interagieren, wie wir feiern, wie wir so etwas wie das Badentreffen einfach genießen, uns treiben lassen, die Massen ja auch genießen bis zu einem gewissen Punkt?
Ja, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, will es mir auch nicht vorstellen. Also wie gesagt, ich glaube, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Er hat auch oder hatte immer in der Vergangenheit ja die große Fähigkeit, Katastrophen auszublenden. Auch wenn man sich erinnert, in der Vergangenheit Terror auszublenden. 9/11 führte ja nicht dazu, dass keiner mehr sagte, ich besteige ein Flugzeug. Oder ein kleines Beispiel aus unserem Bereich ist, als vor einigen Jahren es so kleinere Terroranschläge in Ansbach und in Würzburg in dem Zug gab, hatten wir eine Woche später das Badentreffen. Und da war es keinesfalls so, dass wir in einer leeren Stadt oder Altstadt uns befanden, sondern die Menschen wollen schon auch das Leben, glaube ich, genießen. Und das Schöne an unseren Veranstaltungen und das die werden natürlich hauptsächlich geprägt vom Publikum, ist ja, dass das unfassbar friedliche, harmonische Veranstaltungen sind, wo man den Traum von einer besseren Welt oder von einer besseren Zukunft für ein paar Stunden erleben darf, wenn man das will. Und deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass die Menschen nächstes Jahr in dieser Beziehung noch von Ängsten befüllt sind. Wir haben natürlich immer einen Teil der Bevölkerung, die sowieso Großveranstaltungen meiden aus diversen Gründen. Aber ob das jetzt eine gravierende Mehrheit werden wird aufgrund dieser aktuellen Corona-Krise, glaube ich eher nicht, ohne es prognostizieren zu können.
Ich habe für diesen Podcast mit einer Pfarrerin gesprochen vor nicht allzu langer Zeit, Giovanni Stadin, und die sagte, sie glaube, es werde eine überschäumende Lebensfreude geben.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Menschen einfach nicht nur, also nicht nur die menschliche Nähe suchen werden, sondern die alte Freiheit suchen werden, den freien Raum suchen werden, die Natur suchen werden oder am besten alles zusammen. Und deswegen glaube ich auch oder bin der festen Überzeugung, dass wir, wenn es sowas wie einen The Day After gibt in Sachen Corona, dass wir auch gerade für diese Zeit, also wenn sich allgemein wieder Glücksgefühle einstellen oder wenn man das Gefühl hat, jetzt können wir es wagen, dass wir den Menschen entsprechende Angebote machen sollten, Kulturangebote, die einfach deutlich machen, du bist nicht allein. Wir gehen gemeinsam durchs Leben und streifen das, was diese dunklen Monate, die hinter uns liegen, streifen wir jetzt ab.
Da stellt sich aber die Frage, was wird es dann noch geben? Also vor allem im kulturellen Bereich. Da gibt es ja viele Künstler, deren Existenz gerade, sag ich mal, sehr auf der Kippe steht. Also die mit dem Finanziellen, was sie gerade haben, nicht mehr lange so weitermachen können. Woraus können wir uns dann sozusagen noch bedienen, wenn wir dann wieder rausgehen dürfen, wenn wir wieder feiern können?
Naja, also ich glaube, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, dass eben diese deutsche Kulturlandschaft oder auch diese fränkische Kulturlandschaft, die ja weltweit doch irgendwie außergewöhnlich ist in ihrer Dichte und Vielfalt, dass wir die retten, dass wir sie unterstützen, dass jeder Einzelne von uns sein Schärflein dazu beiträgt, dass man die Künstlerinnen und Künstler, die ja nicht irgendwie schönes Beiwerk sind, sondern wirklich Lebensmittel, dass wir denen die Chance geben, ebenso wie allen anderen durch diese Zeit zu gehen. Und ich glaube, wir müssen versuchen, in der zweiten Jahreshälfte, wenn es denn gestattet ist, Formate zu kreieren, die A, den Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen, also den Lebensunterhalt sich zu sichern, und B, dem Publikum dieses Gemeinschaftsgefühl zu geben. Also wie das dann ausschauen wird, wissen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt alle nicht. Also klar reden wir nicht von Veranstaltungen, wo wir von Zehntausenden von Personen sprechen, aber die Frage ist ja schon, wie entwickelt sich jetzt diese Infektionsrate, wie geht das weiter und kann man dann nicht mit aller Vorsicht irgendwie einen Gegenkurs einschlagen?
Plant ihr überhaupt für das nächste Jahr mit diesen Großveranstaltungen? Weil wir hoffen ja alle, dass wir diesen Impfstoff haben, dass es Medikamente gibt, haben aber keine Garantie, dass es jetzt meinetwegen im Mai, wenn die Blaue Nacht ist ja immer im Mai angesetzt, dass wir dann das alles schon zur Verfügung haben.
Ja, da gilt auch wieder, wie für dieses Jahr, wir müssen einfach weiter planen, weil die Vorläufe so lang sind, dass wir nicht sagen können, jetzt warten wir mal bis 30. November oder 31. Dezember, wie die Lage dort ist, weil halt viele Dinge einfach jetzt eingespurt werden müssen. Und bei der Blauen Nacht im Besonderen haben wir versucht, einen Teil der Künstlerinnen und Künstler so weit zu helfen, indem wir gesagt haben, wir verschieben das Ganze. Also wir lassen ja auch noch das hochinfizierte Motto Risiko stehen und schieben das ins Jahr 2021.
Passt dann perfekt.
Weil ich glaube, dass wir auch 2021 in irgendeiner Form oder an anderer Stelle ein Lebensrisiko tragen werden müssen. Aber wie gesagt, ein Teil der Künstlerinnen und Künstler aus dem internationalen Kunstwettbewerb verschieben wir aufs nächste Jahr. Wir haben denen für die Aufgaben, die sie bereits erledigt haben, ihnen auch Honorar ausgezahlt, weil wir es natürlich als sehr unmoralisch empfinden würden, wenn wir die im Regen stehen lassen würden, so ungefähr höhere Gewalt, sorry, du kriegst kein Honorar oder keine Gage. Ne? Und der Vorlauf ist halt so groß. Wir planen einfach ganz, ich würde sagen, wir planen ganz normal und sagen dann ab, wenn es der Fall ist. Ob es die Veranstaltungen geben wird, wir wissen es alle nicht. Und ich finde immer interessant, das Warten auf den Impfstoff. Ich weiß, es ist nicht mehrheitsfähig in der Meinungsbildung, auf eine Influenza oder Grippe zu verweisen. Aber die Influenza hat sehr wohl einen Impfstoff. Und trotzdem sterben in Deutschland bei jeder Grippewelle irgendwie zwischen 30 und 20.000 Menschen. Was tun wir denn, wenn der Corona-Impfstoff da ist und er hilft auch einer bestimmten Anzahl von Menschen nicht, fahren wir dann in diesem Modus weiter, weil es eben ein neues Virus ist, oder wie verhalten wir uns? Also das finde ich schon eine spannende Frage, welche Antwort da Experten geben werden oder auch die Politik.
Ich vermute, dass es in die Richtung gehen wird, wie gut sind Krankenhäuser und die medizinische Versorgung, wie sehr ist die gewährleistet, also kann das Personal geimpft werden? Das ist so, soweit ich die Diskussion immer verstanden habe, geht es dann darum, können Ärzte, können Pfleger geimpft sein, dass sie sich dann nicht selber anstecken? Würde ich jetzt die ganze Diskussion im Moment verstehen. Aber natürlich wird sich die Frage stellen, was kann man oder was wird Politik wann wie erlauben? Und wie wird das Risiko eingeschätzt werden, ganz klar. Die Frage wird uns begleiten, und ich glaube, dass sich in unserem Kopf hier auch ein bisschen was verändert hat. Also wir haben eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Risikobewertung vielleicht bekommen, haben Sachen abgesagt, darüber hätten wir nicht nachgedacht vor einem Jahr noch, vor ein paar Monaten noch. Ne? Also da hat sich schon einiges geändert.
Ja, das stimmt mit Sicherheit. Man kann auch sagen, das, was jetzt gerade umwelttechnisch passiert, hätte eine Greta Thunberg auf 20 Klimagipfeln nicht erreicht. Obwohl ja, wenn ich die Zahlen richtig lese, Stickoxid, die Einsparnisse in dem Bereich ja nicht so exorbitant hoch sind, wie man sich das vielleicht vorstellt oder gewünscht hätte. Also die Prozentzahlen dessen, was weniger Stickoxid gestoßen wird, ist ja nicht so eklatant höher. Ne?
Ich glaube, man wird durch diese Krise prinzipiell so einige Sachen nochmal auf den Prüfstand stellen müssen und hinterfragen müssen. Also auch wenn man jetzt in deinen Bereich geht, denke ich, führt uns diese Krise so deutlich vor Augen wie noch nie. Und das ist ja eigentlich auch etwas, was wir schon immer gewusst haben, aber dass Künstler wirklich unterfinanziert sind. Ja, ne? Also von der Hand in den Mund oft leben. Es gibt natürlich die anderen Beispiele, ne? Den Künstlern, denen es wahnsinnig gut geht und die wirklich das Geld scheffeln. Aber das Gros der Künstler hat es jetzt wirklich nicht ein wahnsinnig gutes finanzielles Polster, und es macht sich in so einer Krise dann auch bemerkt, und wir stellen es fest und bedauern es dann auch eben sehr. Die Frage ist, werden wir daran was ändern? Ne? Das ist auch so eine Sache, die man hinterfragen kann.
Naja, klar, das hat was mit der Stellung der Kultur als freiwillige Leistung in der Bundesrepublik zu tun. Das kann man meiner Meinung nach nur ändern, wenn man Kultur als Pflichtaufgabe verankert. Der Freistaat sieht sich ja als Kulturstaat. Da ist die Situation vielleicht ein bisschen besser als im Bundesdurchschnitt, wage ich nicht zu beurteilen. Aber im Kern ist es natürlich so, dass die auch Kommunen jetzt, also die Stadt Nürnberg, kann sich natürlich am ersten rausziehen aus einer freiwilligen Leistung und nicht aus den Pflichtaufgaben. Und deswegen springt natürlich die Kultur oder die Kulturakteure springen die als Erste immer über die Klinge, weil natürlich klar ist, das ist rechtlich einwandfrei, das ist, wie gesagt, eine freiwillige Leistung. Und dann kommt es eben darauf an, welches Kulturverständnis haben Staaten, Städte. Das ist mal stärker ausgeprägt, mal minder ausgeprägt, mal gibt es mehr kunstsinnigere Politiker, mal weniger. Aber im Kern wird das, wenn man diesen Status beibehält, immer eine wackelige Konstruktion für die Kultur bleiben.
Und die Frage ist, ob der Druck nicht sogar noch steigen wird auf die kulturelle Szene, weil Staat, Kommunen, Land investieren ja jetzt wahnsinnig viel Geld eben in diese Corona-Hilfspakete. Gleichzeitig brechen Einnahmen weg durch die Gewerbesteuereinnahmen und so weiter und so fort, weil es vielen Unternehmen einfach nicht mehr so gut geht, bleibt dann eben auch noch Geld übrig für diese, wie du sie auch nennst, freiwillige Leistung.
Ja, das werden die nächsten Monate weisen. Also die Kettenreaktion oder die Dominoeffekte, die diese Krise auslösen wird und ausgelöst hat, sieht man ja schon. Also dass man A versucht, ganz verschiedene Gesellschaftsbereiche zu stützen. Aber irgendwo muss natürlich angefangen werden zu sparen, und die Kommunen müssen sparen, da bin ich mir ganz sicher. Und auch da ist die Systematik kein Wunderwerk, sondern ganz konsequent. Das wird zu Haushaltssperren führen, das wird zum Einfrieren von Mitteln führen, das wird dazu führen, dass man sich von freiwilligen Leistungen verabschiedet, dass man Fördermittel herunterfährt und was auch immer. Auch das ist ja kein Novum. Das gab es in den letzten 20, 30 Jahren in Krisen und Engpässen immer wieder.
Wie ist das Feedback, was du da von Künstlern bisher hörst? Also wie gehen die mit der ganzen Situation um im Moment?
Also ich kriege so ein bisschen mit, dass die in Aussicht gestellten Soforthilfen des Freistaats minder gut funktionieren. Ich kann es nicht beurteilen,
was
ob
heißt
das immer.
Minder gut? Also kommen die nicht an? Oder?
Ja, kommen nicht an oder man hört nichts oder was auch immer. Und mir ist schon klar, dass die Abwicklung auch wahrscheinlich. Die Abwicklung der Anträge oder das Abarbeiten der Anträge natürlich einen immensen Arbeitsaufwand bedeutet. Und wenn du dann als Antragsteller, ich weiß nicht, 3 Wochen nichts hörst und wirklich auf dieses Geld, diese 1.000 Euro angewiesen bist und du hörst nichts, ist klar, dass du dann sauer wirst und auch unruhig wirst, wenn es wirklich ums Eingemachte geht. Ne? Also und es gibt ja gleichzeitig immer den Hinweis darauf, dass man Grundsicherung beantragen könnte, und wird immer darauf verwiesen, dass das nicht irgendwie Almosen ist, sondern ein Grundrecht auch. Das ist schon klar, das verstehe ich auch. Ich verstehe aber auch Künstlerinnen und Künstler, die eigentlich nicht in diese Rolle gedrängt werden wollen, sondern sagen, ich bin Künstler, ich bin Profi, ich will eigentlich nur mein Geld verdienen und soll jetzt quasi Grundsicherung beantragen. Das ist so ein Riesendilemma, finde ich, was man nicht lösen kann, weil ich glaube auch, dass die Systeme unterschiedlich sind, wie man in der Wirtschaft Geld verdient und wie man in der Kultur Geld verdient. Die Kulturakteure leben meistens davon, dass sie halt irgendwelche Auftritte haben, also wenn sie nicht in Festanstellung sind, Auftritte haben und in der Perspektive, sagen wir mal, 3 bis 6 Monate, die ganz Großen vielleicht auch 2 Jahre vorausplanen. Aber von den Großverdienern will ich jetzt auch gar nicht sprechen. Also die sollten in der Lage sein, so eine Durststrecke zu überwinden. Ich glaube, wir sprechen eher von den Künstlern, die dahinter unterwegs sind, gut unterwegs sind, auch qualitativ hochwertige Kunst machen, aber halt nicht die Popularität haben. Und für die ist es, glaube ich, echt gerade eine brutale Phase ihres Arbeitslebens.
Ja, kein Mensch möchte auch Grundsicherung haben und dann auf ein gefühltes, naja, wie nennt man das richtig? Es ist kein Almosen, ist es ja nicht, aber ja, ist es eine Leistung, die man bekommt, obwohl man arbeiten möchte, obwohl man was anbieten möchte, und es sind die äußeren Umstände, höhere Gewalt oder wie man es dann auch nennt, die einen dazu zwingt, dass man eben nicht aktiv werden kann. Es ist so ein ganz, ganz schlechtes Bauchgefühl, macht das.
Ja, ja. Also ich kann das alles nachvollziehen. Und klar ist ja auch, diese Hilfe, die jetzt von allen möglichen Seiten angeboten wird und die ich richtig und wichtig finde und die wir, glaube ich, wo wir uns sogar noch eigentlich anstrengen müssten, das ganz vielfältig und facettenreich auch noch zu erhöhen. Auch da ist ja klar oder muss ja eigentlich jedem klar sein, selbst wenn er aus diesem Rettungsschirm Bayerns 1.000 Euro bekommt und er soll davon ein Leben jetzt über 5-6 Monate davon finanzieren, dass das natürlich per se überhaupt nicht funktionieren kann. Das heißt, ich glaube, man muss ganz viele Komplementärangebote liefern. Die dürfen sich auch in der Konzeption durchaus überschneiden, weil bis zum Ausbruch dieser oder bis zum Shutdown gab es in Nürnberg auch irgendwie 30, 40 Live-Spielstätten, wo zigfach in der Woche Kunst und Kultur präsentiert wurde. Also glaube ich, dass man versuchen muss, diese Dinge kurzfristig oder eben halt interimsmäßig anders zu bespielen und damit den Musikerinnen und Musikern, den freien Schauspielern und so weiter quasi ein Ersatzhonorar bieten muss, bis quasi die normalen Bühnen wieder spielfähig sind.
Eines dieser Komplementärangebote oder Unterstützungsangebote ist ja auch das Bündnis für Kultur.
Genau.
Wo auch die Stadt Nürnberg sich engagiert, wo auch die NN-Aktion Freude für alle mit im Boot ist. Das ist ja eine der Möglichkeiten, mit der Künstler auch noch unter die Arme gegriffen werden.
Ja, ja. Das stimmt. Und ich glaube, allen Beteiligten oder die das ganz schnell aus dem Boden gestampft hat, ist auch klar, dass man auch mit allen möglichen Spendenmitteln nicht alle Künstlerinnen und Künstler dieser Region oder dieser Stadt damit alimentieren kann. Ich glaube, es muss ganz, ganz, wie gesagt, ganz verschiedene Angebote geben. Wir sind hier im Projektbüro auch in enger Abstimmung mit den Kolleginnen vom Kunstkulturquartier und vom Amt für Kultur und Freizeit, die an ähnlichen oder die an völlig verschiedenen Ersatzformaten gerade bauen, wo es auch darum geht, wie können wir unsere Kreativen in der Spur halten und über Wasser halten. Also, und da gibt es, wie gesagt, gibt es Dinge, die überlappen sich. Das Amt für Kultur und Freizeit vermittelt quasi die Plattform von Marc Vogel mit seinem Kultur vor dem Fenster und macht das mit seinem Kulturladensystem. Wir gehen mit unseren Back-to-Life-Hinterhöfen rein. Das ist von der Stoßrichtung vielleicht gar nicht so weit auseinander, aber es spielt auch keine Rolle. Ich glaube nicht, dass es da zu Kannibalisierungseffekten kommt, sondern ich glaube, wir brauchen ganz, ganz viel solche Angebote.
Was ist mit den, ich sehe es jetzt mal aus der Zuschauerperspektive oder Publikumsperspektive, den Menschen, die nicht das Glück haben, einen wunderschönen Hinterhof zu haben, wo jetzt künftig vielleicht eine Band, eine Sängerin, ein Sänger auftreten wird. Kannst du mir eine Perspektive geben, wo und wann ich vielleicht mal wieder Kultur genießen kann?
Das ist in der Tat schwierig und das hängt ganz stark davon ab, welche Publikumskapazitäten, sagen wir mal, ab Juni wieder erlaubt sein werden, ob unter freiem Himmel oder in geschlossenen Räumen. Kann man unter Einhaltung der dann vorhandenen Abstandsregeln und Hygieneregeln, kann man da wieder Live-Kultur anbieten? Ich hoffe es doch sehr, gerade unter freiem Himmel sollte man doch Möglichkeiten schaffen, irgendwie, dass Menschen auch auf andere Gedanken kommen. Aber es wird wahrscheinlich in der Lesart der Politik und auch der Virologen ganz stark darauf ankommen, wie sich jetzt diese Ausbreitungswelle ausnimmt in den nächsten Wochen.
Ich hoffe sehr für dich, für mich, für alle Künstler und auch alle anderen Menschen, dass wir ganz, ganz bald wieder zusammenkommen dürfen. Österreich hat ja die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben, beziehungsweise muss einen Meter Abstand noch halten. Also ich hoffe ganz arg, dass es bei uns auch wieder bald dazu kommt, dass wir nah beieinander sein können. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest im Podcast Unter Quarantäne. Andreas Radelweil vom Projektbüro.
Ich danke fürs Gespräch. Haltet alle die Ohren steif.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.